Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Finanzen verstehen, der Podcast. Heute mit mir, dem Markus. Schön, dass du wieder reinhörst. Ich wünsche dir in den kommenden Minuten viel Spaß zu meinem heutigen Thema, denn jeder hat das Recht, seine Finanzen zu verstehen. In dieser Folge beschäftigen wir uns etwas genauer mit dem Land China. Das Reich der Mitte hat in den letzten Jahrzehnten einen beispiellosen Wirtschaftsboom nach dem anderen hingelegt und ist so mittlerweile zu einer weltweiten Wirtschaftsmacht aufgestiegen. Wir sehen uns genauer an, wie dieser Aufstieg möglich war, welche Schritte dafür gesetzt wurden und ob ein China-Anteil heutzutage eine Pflicht darstellt. Als ersten Schritt blicken wir zurück in die Vergangenheit und sehen uns an, wo die Basis für dieses aufstrebende Land gelegt wurde. Nun, die Volksrepublik hat in den 1970er Jahren den Weg einer Reform- und Öffnungspolitik eingeschlagen. Dadurch wurden wirtschaftliche Reformen angestoßen und eine Öffnung gegenüber der Welt, insbesondere dem Westen, in Gang gesetzt. Konkret wurden 4 Modernisierungen beschlossen. Die betrafen die Landwirtschaft, die Industrie, die Verteidigung sowie die Wissenschaft und Technik. Die konkrete Umsetzung begann im Jahr 1978 und zog eine bedeutende Veränderung des Lebensstandards für die Bevölkerung nach sich. Mit der Zeit stieg der Wohlstand an und die Nachfrage nach Luxusgütern nahm an Fahrt auf. Es wurden mehr Kleidung, Haushaltsgeräte, Farbfernseher und vieles mehr nachgefragt. Der Aufschwung brach viele Neugründungen durch Privatunternehmen mit sich und ließ das Pro-Kopf-Einkommen am Land massiv steigen. Das Wachstum in der Zeit belief sich auf durchschnittliche 28% und gab über 100 Millionen Menschen eine Beschäftigung. Ab 1983 wurde in China eine Einkommensteuer eingeführt und ab 1984 war es auch möglich, städtische Privatunternehmen zu gründen, mit der Auflage von maximal 7 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Nachdem 1988 alle Beschränkungen aufgehoben wurden, bildeten sich zahlreiche Kleinbetriebe und parallel wurden die Marktpreise freigegeben. So konnte sich das Reich der Mitte in wenigen Jahren zu einer Marktwirtschaft verändern. Ebenso wurden die diplomatischen Beziehungen forciert. Im Jahr 1979 nahm die Volksrepublik offizielle diplomatische Kontakte mit den USA auf. Weitere Maßnahmen war der Zugang ausländischer Investitionen in China. Dabei wurden 4 Sonderwirtschaftszonen eingerichtet. Eine davon ist Shenzhen, das heute als Silicon Valley Chinas bezeichnet wird. Unter anderem gegründet wurde dort der Telekommunikationsausrüster und Hardwaresteller Huawei, im Deutschen auch Huawei ausgesprochen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, wenn ich den einen oder anderen chinesischen Begriff nicht richtig ausspreche, gebe mir aber weiterhin Mühe, es so gut wie möglich zu treffen. Dies war also der Startschuss und der Grundstein, der China zur weltweiten Wirtschaftsmacht katapultieren sollte. Schauen wir uns jetzt noch ein paar Fakten an, die den rasanten Aufstieg widerspiegeln. Laut der Weltbank hat China seit 1978 bis 2014 sein Bruttoinlandsprodukt um das 48-fache gesteigert. Die Arbeitsproduktivität der Erwerbstätiger erhöhte sich von 1980 bis 2012 um das 9-fache und der Exportanteil im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt stieg von 4,5% im Jahr 1978 auf 22% im Jahr 2014. Beeindruckende Zahlen also in so einem kurzen Zeitraum. Die Chinesen haben im Jahr 2020 ein Bruttoinlandsprodukt von 14,7 Billionen US-Dollar eingefahren, während die USA mit 20,9 Billionen US-Dollar noch das Ranking mit gutem Abstand anführen. Für viele Expertinnen und Experten stellt sich die Frage nicht, ob China die USA als größte Volkswirtschaft der Welt ablöst, sondern nur, wann das passieren wird. Laut letzten Schätzungen wird das im Jahr 2028 der Fall sein, wie das Center of Economics and Business Research letztes Jahr im Dezember mitteilte. Auch die Börse nahm in den letzten Jahrzehnten im Reich der Mitte so richtig an Fahrt auf. Am 26. November 1990 wurde die Wertpapierbörse in Shanghai in der Sonderwirtschaftszone Pudong gegründet. Auch hier lässt sich der rasante Aufstieg gut widerspiegeln. Waren es im Februar 2006 noch 833 Aktiengesellschaften und 877 Aktien notiert, so waren es im Juli 2013 schon 954 Unternehmen mit 2519 gelisteten Aktien. Sieht man sich die Marktkapitalisierung der Shanghai Stock Exchange Börse an, so betrug diese im Juli 2018 4,4 Billionen US-Dollar. Weltweit mittlerweile der 4. Platz. Davor auf Platz 1 bis 3 liegen nur noch die New York Stock Exchange, die Nasdaq und die Japan Exchange Group. China geht auch mittlerweile mit der Zeit. Das Selbstbewusstsein wächst und die Zeiten des Kopierens sind vorbei. In vielen Bereichen nimmt die Volksrepublik eine Vorreiterrolle ein. Es wird sehr viel Geld in die Forschung investiert. Bei Zukunftstechnologien wie der fünften Generation des Mobilfunks, auch besser bekannt als 5G, sowie bei der künstlichen Intelligenz ist das Land ein ernstzunehmender Konkurrent. China möchte auch hier ein Big Player sein. Im Fokus Pekings steht die Abhängigkeit zu verringern und die Unabhängigkeit gegenüber ausländischen Technologien zu stärken. Der Handelskonflikt mit den USA zeigt, wie sehr die technologische Abhängigkeit bei internationalen Zulieferern den Chinesen schmerzt, wie bei den Hightech-Komponenten bei Halbleitern zum Beispiel. Die Wachstumsziele der chinesischen Führung sind noch immer in Bereichen von etwa 6%, ein Bereich, in dem der Westen in der Regel nur von träumen kann. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie konnten die chinesische Wirtschaft rasch abschütteln und sich schnell erholen. Eine große Herausforderung für die Volkswirtschaft wird sein, die hunderte Millionen von Chinesen schrittweise in eine gewisse Mittelschicht zu führen. Offiziell hat Chinas Bevölkerung den Sprung aus der absoluten Armut geschafft. Diese definiert sich mit 11 Yuan am Tag, das sind etwa 1 Euro und 43 Cent umgerechnet. Der nächste Schritt wird jetzt sein, die Investitionen in Bildung und Förderung von Arbeitsplätzen außerhalb der Städte zu fördern, um den notwendigen Standard zu schaffen. Neben dieser großen Herausforderung möchte China im nächsten 5-Jahres-Plan schrittweise damit beginnen, das Land grün umzubauen. Der Umbau der Wirtschaft zur klimaneutralen Produktion sowie zur Nutzung von effizienten Ressourcen sind elementare Probleme, die sich die Partei annehmen möchte. Die ersten Erfolge in den Bereichen herstellendes Gewerbe, Verkehr und Konsum sollen 2025 sichtbar sein, so der Staatsrat. Bis 2035 soll die Industrie eine völlig neue Gestalt eingenommen haben und auf ein grünes Produktionsniveau umgestellt sein. Die Führung Chinas hat nämlich erkannt, dass eine langfristige Machterhaltung und wirtschaftliche Stabilität mit der Notwendigkeit einer nachhaltigen Wirtschaft einhergehen müssen. Zusätzlich erkennt das Reich der Mitte mit den grünen Investitionen ein neues Potenzialfeld für technologische Weltführerschaft. So beeindruckend die Entwicklung Chinas in den letzten Jahrzehnten waren und so schnell sie auch wachsen, gibt es auch Schattenseiten. Dabei liegen die strengen Zügel des Landes einzig und allein in den Händen der Kommunistischen Partei Chinas. Nichts, aber auch gar nichts wird ohne der Zustimmung der Partei in diesem Land umgesetzt. Die Unternehmen haben sich an die Vorgaben und Richtlinien zu halten und müssen den Kurs der Partei mittragen. Fallen Unternehmen in Ungnade, kann dies Konsequenzen und Untersuchungen nach sich ziehen. In der Folge wird das auch der Aktionär zu spüren bekommen, infolge eines möglichen Kursverfalles. Ein immer wieder aufkeimendes Thema sind die Menschenrechte in China. Ganz auslassen möchte ich es nicht, da explizit auf die Umstände hingewiesen werden sollte. Wir beleuchten alle Blickwinkel und daher wollte ich es kurz erwähnt haben. In China gibt es unter anderem die Einschränkung der Meinungsfreiheit sowie die Medien- und Internetzensur. Also das politische Kontrollsystem sowie der Umgang mit Menschenrechten sind wesentliche Merkmale, um sein China-Investment zu überdenken. Nimmt man rein die wirtschaftlichen Aspekte her, so ist ein Investment in China in einem gut diversifizierten Portfolio aus heutiger Sicht unumgänglich, da hier enormes Potenzial noch immer vorherrscht. Will man sich dem politischen Risiko entledigen, besteht die Möglichkeit einer breiten Streuung mittels eines ETFs, so nimmt man diesem Risiko den Wind aus den Segeln. Bleibt noch der ethische Grundsatz über, der eine Begründung darstellt, um auf chinesische Wertpapiere in seinem Portfolio zu verzichten. Diese Entscheidung sollte jeder für sich selber treffen. Nun habe ich euch etwas die Geschichte und den Aufschwung näher gebracht, die enormen Bemühungen Chinas und das noch immer schlummernde Potenzial. Damit bin ich auch schon am Ende der heutigen Podcast-Folge. Ich hoffe, der heutige Exkurs ins Reich der Mitte hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Markus.